Hacker haben sich dann diese Datensätze einmal angeschaut und haben die Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes identifiziert, indem sie geschaut haben, wer parkt auf dem Parkplatz des Bundesnachrichtendienstes tagsüber. Früher hatte man einzelne Fahrzeuge im Blick als Angreifer, jetzt hat man ganze Fahrzeugflotten im Blick. Mit dem autonomen Fahren haben wir dann auch einen neuen Use Case, Autodiebstahl. Wenn die Autos selber fahren können, können sie sich natürlich auch selber stehlen.
Stellen Sie sich vor, eines Ihrer Servicefahrzeuge steht morgens startklar auf dem Hof. Navigation, Assistenzsysteme, Telematik, alles läuft. Und trotzdem beginnt im Hintergrund längst ein Angriff. Was nach Science Fiction klingt im ersten Moment, ist in einer vernetzten Mobilitätswelt gar kein so abwegiges Szenario. Genau darüber spreche ich heute mit Herrn Professor Dr. Hans-Joachim Hof von der Technischen Hochschule Ingolstadt. Über reale Bedrohungen, über pragmatische Schutzmaßnahmen, aber auch über die Frage, wo für Unternehmen aus Cybersecurity neue Geschäftschancen entstehen. Mein Name ist Barbara Groll und bevor wir einsteigen, hören Sie wie immer ein kurzes Zukunftsszenario.
Szenario.
Es ist ein ganz normaler Montagmorgen. Ein Servicetechniker eines mittelständischen Unternehmens steigt in sein Fahrzeug. Die Route ist geplant, die Systeme laufen stabil, alles wirkt wie immer. Doch während der Fahrt passiert etwas Unauffälliges. Ohne Warnmeldung, ohne Alarm. Der Cyberangriff im Hintergrund läuft unbemerkt. Über eine scheinbar harmlose Schnittstelle wird Zugriff aufgebaut. Daten werden ausgelesen, Fahrzeugfunktionen analysiert. Wenige Minuten später reagiert das System verzögert. Das Navigationssystem fällt kurz aus, Assistenzfunktionen schalten sich neu. Erst jetzt merkt der Techniker, hier stimmt etwas nicht. Was er nicht weiß, der Angriff zielt nicht nur auf sein Fahrzeug, er zielt auf das gesamte Unternehmen, in dem Kundendaten ausgelesen werden. Die entscheidende Frage ist jetzt nicht mehr, ob ein Angriff stattfindet, sondern wer erkennt ihn und wie schnell wird reagiert.
Erstmal ein herzliches Willkommen, Herr Professor Hof, und lassen Sie uns doch direkt mal einsteigen. Ich habe gleich zwei Fragen.
Fokus Technologie.
Wie realistisch ist denn das eben gehörte Zukunftsszenario und was ist davon heute schon möglich?
Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ich freue mich heute besonders hier zu sein. Ein schönes Szenario. Ich muss dazu aber sagen, wahrscheinlich ist der Angriffsvektor, wenn Sie an Kundendaten interessiert sind, über das Auto zu gehen, eher unrealistisch. Tatsächlich sehen wir aber Angriffe, die auf die Systeme gehen, die verbunden sind mit dem Fahrzeug, sogenannte Backend-Services. Und dort besteht tatsächlich eine reale Gefahr. Wir haben zum Beispiel Ende 2024 einen Angriff gesehen, bei dem wurden Mobilitätsdaten, also Bewegungsdaten insbesondere, abgegriffen von 460.000 Fahrzeugen und verfügbar waren dann 900 Millionen Geodatensätze aus den Jahren 2022 bis 2024. Hacker haben sich dann diese Datensätze einmal angeschaut und haben zum Beispiel Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes identifiziert, indem sie geschaut haben, wer parkt auf dem Parkplatz des Bundesnachrichtendienstes tagsüber. Also tatsächlich bestehen diese Angriffe, die gibt es schon. Der Attack-Vektor ist aber meistens nicht über das Fahrzeug, sondern eher über die Backend-Systeme.
Wenn man sich überlegt, manche bezeichnen heute ja Autos als Computer auf Rädern. Wo stimmt der Vergleich denn eigentlich mit einem Laptop oder wo greift er zu kurz?
Der Vergleich ist im Endeffekt entstanden, weil man darstellen wollte, wie wichtig heute Softwaresysteme für Fahrzeuge sind. Also traditionell war das Design sehr wichtig, war Metall richtig zu biegen, die richtigen Strippen zu ziehen wichtig und heute haben wir eben sehr, sehr viele Computer in Fahrzeugen. Vor ein paar Jahren waren das noch um die 120 bis 140 solche Kleinstcomputer in einem Fahrzeug, also sehr, sehr viele, die miteinander vernetzt sind. Im Vergleich zu einem Laptop war dieses System wesentlich komplexer und wesentlich schwieriger beherrschbar. Könnten Sie sich eher vorstellen, wie bei Ihnen im Büro bei Bayern Innovativ, die Computerlandschaft einschließlich der Netzwerke dazwischen. Mhm. Moderne Fahrzeugarchitekturen gehen jetzt allerdings tatsächlich den Weg, dass man sagt, wir wollen 3 bis 5 große solche Computer haben. Wir nennen solche Computer oft Steuergeräte und damit noch ein paar kleinere, dümmere verbinden. Von daher bewegen wir uns jetzt tatsächlich in die Richtung, dass wir einen kleinen Verbund von Computern haben, die eben die Dienste realisieren sollen, die ein Auto zur Verfügung stellt.
Also wir haben jetzt quasi nicht einen Laptop auf Rädern, sondern mehrere Laptops auf 4 Rädern.
Das Schöne an Computer auf Rädern ist ja, dass Computer auch Einzahl und Mehrzahl ist. Also es müsste heißen, die Computer auf Rädern.
Okay, dann lassen wir das so stehen. Was ist denn für Unternehmen dabei das eigentliche Risiko? Der Ausfall der Fahrzeuge? Der Abfluss von Daten, wobei Sie gerade gesagt haben, der Datenklau übers Auto ist jetzt nicht so wahrscheinlich? Oder ist es einfach der Einfall ins Unternehmensnetz?
Wir stellen in der IT-Sicherheit, in der Cybersicherheit gern die Frage cui bono, denn oft haben Angreifer ein ganz handfestes Interesse. Und die Angriffsfälle, die wir sehen heutzutage, sind natürlich welche, die einen finanziellen Hintergrund haben. Als Beispiel der Autodiebstahl. Ist ein Klassiker, dass man versucht, die heutigen Funkschlüsselsysteme, die Keyless-Go-Systeme zu überwinden, um damit teure Fahrzeuge zu klauen. Ganz aktueller Fall, es wurde probiert bei einer Professorin unserer Hochschule. Und nur weil sie so gute Videokameras zu Hause hatte, konnte man den Täter tatsächlich auch fassen. Also wir waren da aktiv beteiligt an der Aufklärung dieses Vorfalls. Und geklaut werden sollte der Porsche des Nachbars. Wäre nicht so, dass man als Professor so viel verdient, dass man Porsche fährt.
Cool. Kann durchs Auto oder durch den Zugriff auf die Daten im Auto oder auf den Computer im Auto, kann da ein Hacker ins Unternehmen eingreifen?
Einen direkten Pfad ins Unternehmen gibt es meistens nicht vom Auto aus. Es gibt natürlich verbundene Telematiksysteme, das sind aber meistens Drittsysteme von anderen Anbietern, die eine eigene SIM-Karte haben und aus diesem Gerät dann direkt kommunizieren mit den Backend-Systemen des Herstellers. Und die Daten werden meistens auch nicht im Fahrzeug gehalten, sondern im Backend-System des Herstellers.
Okay, also es ist nicht so wie ein Handy, über das man dann einfallen kann, sondern es ist etwas geschützter.
Genau, und üblicherweise die Backend-Systeme des Fahrzeugs, die gehören auch den Fahrzeugherstellern, den sogenannten OEMs, deren Systeme eben verbunden sind. Und Sie kennen es vielleicht aus dem Auto, wenn Sie eine Teams-Besprechung machen, dann verbinden Sie üblicherweise Ihr eigenes Handy, verbinden Sie mit dem Auto, aber das Auto wirkt dann nur wie ein Lautsprecher und die eigentliche Verbindung und die Datenverbindung wird eben über Ihr Handy hergestellt.
Okay, das heißt also, die Risiken sind aktuell gar nicht so groß, wie wir es jetzt vielleicht im Szenario gehört haben?
Naja, also Autodiebstahl, wie gesagt, ist ein großes Szenario. Nächstes Szenario wäre zum Beispiel, dass man versucht, bei modernen Elektroautos, bei denen sie nicht mehr sich mit einer Karte an der Ladesäule ausweisen, sondern ihr Auto sich gegenüber der Ladesäule ausweist, die Zahlungsinformationen zu klauen, um damit laden zu können. Mhm. Also auch das ein sehr, sehr handfestes Interesse dahinter. Und natürlich haben wir sogenannte hybride Bedrohungen, die sind jetzt deutlich seltener, aber im Kommen, dass man sagt, feindliche Staaten könnten versuchen, den Verkehr in Deutschland zu beeinflussen, die Logistik in Deutschland zu beeinflussen, indem sie eben Fahrzeuge angreifen. Man muss dazu sagen, diese Angriffe sind nicht ganz einfach, aber aktuelle Studien, die sich die Vorfälle, die man sieht im Automotive-Bereich, also auf Angriffe auf Fahrzeuge anschauen, stellen eben fest, dass die Anzahl der betroffenen Fahrzeuge steigt. Also früher hatte man einzelne Fahrzeuge im Blick als Angreifer, jetzt hat man ganze Fahrzeugflotten als Angreifer im Blick. Im Hinterblick eben der Bedrohung, hybriden Bedrohung, wie wir sie zum Beispiel durch Russland sehen, kann das durchaus für die nächsten Jahre ein annehmbares Szenario werden, um das wir uns kümmern müssen. Als Security-Experten. Gibt es einen schönen Film dazu, Leave the World Behind mit Julia Roberts. Da kommt ein Szenario vor, wo Teslas übernommen werden, mit dem Autopiloten dann alle einen Unfall bauen vor den Brücken und damit die Brücken blockieren. Okay. Das sind tatsächlich Dinge, die möglich wären. Mit dem autonomen Fahren haben wir dann auch einen neuen Use Case, Autodiebstahl und gleichzeitig das Auto verbringen zu dem Dieb, vielleicht sogar ins Ausland. Wenn die Autos selber fahren können, können sie sich natürlich auch selber stehlen. Aber auch das im Moment noch Zukunftsmusik.
Allerdings eine schöne Formulierung, dass die Autos sich selber stehlen. Empfehlen Sie denn dann Unternehmen, die eine Elektroflotte haben, sich in irgendeiner Form zu schützen, sich abzusichern? Womit sollten die, wenn ja, sofort anfangen? Oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ja, langfristig betrachtet sollte man so und so vorgehen?
Das Problem in der Automotive Cybersecurity ist, dass der etwas tun kann, der OEM, also der Hersteller ist. Sie können als Unternehmen relativ wenig tun, um die IT-Sicherheit Ihres Fahrzeugs zu erhöhen. Also das ist nicht wie bei einem Laptop, wo Sie einen Virenscanner und eine Firewall installieren, sondern Sie haben wenig Eingriffsmöglichkeiten in dieses Fahrzeug. Von daher ist es schwierig, hier etwas zu tun. Das Einzige, wo ich Ihnen etwas sagen kann gegen den Angriff, ist, dass Sie Ihre Karten oder die Keyless-Go-Schlüssel nicht direkt am Eingang hinterlegen, sondern in einen faradäischen Käfig, also in eine Metallbox, dass Sie einen Angreifer nicht einfach eben auslesen kann, um das Fahrzeug zu öffnen, das vor der Tür steht. Also der sogenannte Angriff, wo der Angreifer mit einem iPad kommt, der baut eine Verbindung zu Ihrem Schlüssel auf und zu Ihrem Auto und gibt die Informationen weiter, verlängert sie also und kann damit das Auto öffnen. Das ist der einzige Tipp, den ich hätte.
Aber ich glaube, auf dieses Angriffsszenario kommen die wenigsten Unternehmen. Also insofern danke für den Tipp.
Aber tatsächlich das Häufigste. Gerade in Berlin werden sehr, sehr viele hochpreisige Fahrzeuge so geklaut.
Aha, also wirklich gut zu
wissen. Also da gibt es die meisten Fälle und es ist auch interessant zu sehen, dass dieser Fall eigentlich wenig bis gar nicht bekannt ist.
Sie haben jetzt gerade gesagt, die meisten Herausforderungen bestehen eigentlich nicht bei den Unternehmen, die die Autos besitzen oder nutzen, sondern bei den OEMs. Wo sind denn da zurzeit die größten, nennen wir es mal, blinde Flecke? Sind die eher bei der Technik, bei den Prozessen oder den Verantwortlichkeiten? Wo sehen Sie die?
Wir haben gerade einen großen Umbruch in der Automobilindustrie im Hinblick auf die Cybersicherheit, denn es gibt eine Zulassungsnorm, die UN 155, also UNECE R155, kurz R155, die eben erzwingt, dass es ein Cybersecurity-Management-System in Unternehmen geben muss. Und in 2024 wurde es verpflichtend, so etwas zu haben. Schon ein bisschen älter, die Norm. Und das ist eine Sache, die auch heute noch die Automobilindustrie umtreibt. Also man hat etwas jetzt aufgesetzt, man hat die entsprechenden Prozesse, aber bis die Prozesse rundlaufen, bis sie effizient sind und auch wirksam, wird es meiner Meinung nach um die 10 Jahre dauern. Also wir haben das Ähnliche gesehen, als es eben in der Standard-IT diese Prozesse aufkamen. Auch da hat es damals 10 Jahre gedauert, bis sie wirklich sehr, sehr gut waren. Vielleicht der Tipp, den ich da der Fahrzeugbranche geben kann, würde ich eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich habe ja eine Forschungsprofessur für Automotive Cybersecurity und meinen Antrittsvortrag habe ich da 2016 gehalten. Bei einer großen Veranstaltung in Ingolstadt zum Thema Automotive Cybersecurity war damals ein ganz neues Thema. Und mein Vortrag hieß »You are not that special«. Ich habe nämlich Cybersicherheit schon in ganz vielen verschiedenen Anwendungsbereichen gemacht, zum Beispiel für Stromnetz oder Industriekommunikation. Und ich habe immer festgestellt, das Erste, was man sagt, ist, ja, wir können die Standardlösungen, die es ja seit 40 Jahren gibt, die können wir nicht verwenden, weil wir sind speziell. Und dann habe ich das in ein paar Beispielen gezeigt, wo man eben diese Fehlschlüsse hatte, zum Beispiel in der Industriekommunikation oder bei Stromnetzen, und habe daraus abgeleitet, welche Fehler man auf gar keinen Fall tun sollte. Und das Peinliche war, vor mir hat ein Vertreter des OEMs gesprochen, also direkt vor mir, und er hat bei der Strategie seines Unternehmens exakt diese Punkte alle aufgeführt. Und ich hatte keine Chance mehr zu reagieren. Also mein großer Tipp wäre im Endeffekt, dass man schaut, was gibt's denn schon an Lösungen in anderen Bereichen, sich nicht nur die Laptops anschaut, sondern auch, wie haben sie die Stromnetze gelöst, wie haben es die Handys gelöst, wie wurde es denn in der Industriekommunikation gelöst und in vielen anderen Bereichen. Man kann sich auch anschauen, wie Cybersicherheit in Zügen gemacht wird, und man muss ein bisschen Bereitschaft haben, diesen Input aufzunehmen und umzusetzen. Mhm. Und das Zweite wäre, man braucht natürlich Leute, die Cybersicherheit können. Also man kann jetzt nicht unbedingt einen Bremsenentwickler umschulen zum Cybersecurity-Experten, sondern man braucht da Informatiker, die eben in Cybersicherheit sich spezialisiert haben und auch entsprechend das Auto natürlich verstehen.
Macht sich hier der Fachkräftemangel bemerkbar?
Ja, da macht sich der Fachkräftemangel erstens bemerkbar und zweitens, dass das sehr spezialisiert ist. Es gibt sehr wenig solche spezialisierten Studiengänge. Wir haben einen an der Technischen Hochschule Ingolstadt, die Flug- und Fahrzeuginformatik, wo es genau um dieses Thema geht. Und wir haben ja den Wechsel eben vom klassischen Auto zu Software on Wheels oder Computer on Wheels. Dafür brauchen alle Hersteller sehr, sehr viele Informatiker, und die werden wir auch weiterhin brauchen. Auch unter KI.
Jetzt komme ich mal zum ganz anderen Thema, weil ich habe in der Vorbereitung den Begriff gelesen, Vehicle Security Operations Center. Können Sie mir das erklären?
VSOC oder Vehicle Security Operations Center ist sowas wie eine Einsatzzentrale für Cybersicherheit, die Fahrzeuge im Betrieb überwacht. Beispielsweise ein Automobilhersteller. Also die Automobilhersteller sind jetzt zur Überwachung im Feld verpflichtet durch diese Zulassungsnorm, die R155. Das heißt, die müssen das tun. Die lagern das oft aus an Unternehmen wie zum Beispiel Upstream Security, die dafür Produkte anbieten. Und auch wir an der Hochschule haben so ein Vehicle Security Operations Center entwickelt. Sie können sich das vorstellen wie ein Frühwarnsystem. In so einem Security Operations Center würden Sie sehen, wenn ein Angriff geschieht. Also es würde anfangen mit, wir haben einen Verdacht, das könnte ein Angriff sein. Dann bietet das VSOC die Möglichkeit, diesen Angriff zu untersuchen, festzustellen, handelt es sich wirklich um einen Angriff und wie wird hier vorgegangen. Und spätestens dann spielt man das hoffentlich zurück in die Entwicklung beziehungsweise zu den Leuten, die dann die Software-Updates erstellen müssen.
Aber Sie können den Angriff dadurch nicht stoppen?
Das hängt jetzt davon ab, was in den Fahrzeugen verbaut ist. Mhm. Also wenn man dort eine Möglichkeit hat, gewisse Netzwerkkommunikation zu blocken, dann kann man natürlich Regeln installieren, die die Netzwerkkommunikation blockieren. Mhm. Oder eine andere Möglichkeit, man kann gewisse Dienste Dienste einschränken. Die Frage ist immer, wie schnell man ist. Das VSOC, das wir entwickelt haben, hat so funktioniert, das Fahrzeug hat autonom eine eigene Entscheidung getroffen, so im Sekundenbereich, weil man schnell sein muss. Und das VSOC mit menschlicher Unterstützung mehr so im Minuten- bis Stundenbereich. Mhm. Und die haben beide zusammengespielt. Das VSOC konnte dann zum Beispiel solche Entscheidungen treffen wie, wir degenerieren jetzt hier den Service. Das heißt, dass zum Beispiel ein Fahrerassistenzsystem, das sie im Konvoi fahren lässt mit niedrigem Abstand, dass es einfach nicht mehr aktiviert wird, weil man sagt, ist im Moment zu gefährlich.
Also sie schützen dadurch quasi auch die Fahrer, die Insassen des Pkw.
Genau, also das ist eigentlich der wichtigste Wert, den wir in der Automotive Cybersecurity betrachten, Leib und Leben vom Fahrer und von den Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern.
Wenn ich mir jetzt überlege, da ist doch sicherlich KI immer mehr verbaut. Ist das ein Game Changer im Fahrzeugumfeld oder schafft das eher neue Risiken?
Also für mich als Fahrer ist das natürlich ein Game Changer. Ich liebe es, mit meinem Audi zu sprechen. Hey Audi, seit kurzem ja auch entsprechend mit Chat-Lösung. Also ich unterhalte mich gern mit meinem Auto. Sie haben im Endeffekt zwei Arten von KI-Systemen in Fahrzeugen, die sehr relevant sind. Das eine sind diese persönlichen Assistenten, die mit dem Fahrer kommunizieren. Und durchaus auch Sicherheitsbedenken, also er muss, je nachdem auf was dieser Agent dann zugreifen kann oder diese KI zugreifen kann im Fahrzeug, muss man dafür sorgen, dass dort keine falschen Kommandos eingeführt werden. Ich war auf einer Konferenz letztes Jahr, da wurde zum Beispiel gezeigt, wie man von außen durch Vibration der Scheibe ein Kommando in die interne, in den Sprachassistenten im Auto bringen kann. Also normalerweise entdecken die Mikrofone, wo sie sitzen, und Anweisungen geben kann nur der Fahrer. Extrem wichtig, wenn sie Kinder haben. Die wollen sonst auch mit dem Audi reden, wenn Papa das tut oder Mama. Von daher wurde dieses System aber dann ausgetrickst, indem eben die Vibrationen der Scheiben genutzt wurden. Warum könnte es relevant sein, wenn man damit zum Beispiel eine Tür öffnen könnte? Dann könnte man das von außen machen.
Und schon wieder haben wir den Autoklau.
Ja, aber auch das ist eher ein seltener Fall. Das Interessantere sind sicher die KIs, die genutzt werden, um mit Sensorik das Umfeld zu erfassen. Hin zum autonomen Fahren in den verschiedenen Stufen setzen wir eben ganz, ganz viel KI ein. Und diese KIs sollten eben nicht gestört werden können oder getäuscht werden können. Das klassische Beispiel ist immer, dass man auf einem Verkehrsschild einen Aufkleber hat und dieser Aufkleber dann aus einem Vorfahrtachtenschild ein Vorfahrtsschild macht. Ist allerdings auch wieder ein akademischer Use Case. Das funktioniert wunderbar bei einem Bild, aber ein Auto bewegt sich ja. Ich habe kürzlich eine Untersuchung gesehen, wo eben gezeigt wurde, im Dreidimensionalen, wenn sich's bewegt, funktionieren die Angriffe bisher noch nicht so gut. Aber irgendwann werden da die Angreifer auch eine Möglichkeit finden. Dann können sie eben durch ein physikalisches Objekt, irgendeinen Aufkleber oder auch ein 3D-gedrucktes Objekt könnte das natürlich auch sein, dass Sie am Straßenrand hinstellen und schon können Sie Verkehrsunfälle erzeugen. Auch das wären wieder Möglichkeiten, um Chaos zu stiften. Aber auch noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Ja, da sind wir froh.
Ja.
Bei Cybersecurity dreht sich ja nicht alles um Risiken.
Praxistipp.
Viele Unternehmen haben ja da auch die Chance auf neue Geschäftsfelder. Was für Chancen können denn daraus für Hersteller, Zulieferer oder besonders spezialisierte Mittelständler entstehen? Also wo können sie Teil der Wertschöpfungskette werden?
Also wir sehen einerseits, dass sehr, sehr viel Know-how gebraucht wird im Bereich Testen. Also Autos abzunehmen, das wäre dann zum Beispiel die Prüfung, wenn wir entsprechend eine Fahrzeugzulassung erteilen wollen, was TÜV, DEKRA oder KÜS machen als Beispiel. Und natürlich wird auch in der Entwicklung getestet. Also dieses Security-Testing-Know-how ist, glaube ich, sehr, sehr interessant für die Automobilhersteller. Und weil das so schwierig ist, am Auto zu testen und man erst sehr spät auch tatsächlich das volle System Auto zur Verfügung hat, bestehen auch große Chancen für Unternehmen, die sich mit Digital Twins auskennen, also virtuellen Zwillingen eines Fahrzeugs, in denen man eben auch solche Tests durchführen kann. Also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Anwendungsfälle. Dann gibt es Anwendungsfälle, wo Security-Maßnahmen in Fahrzeugen benötigt werden, also sowas wie Firewalls in Fahrzeugen oder eine Angriffserkennung in Fahrzeugen oder auch eine Hardware-Unterstützung in Fahrzeugen für die Cybersicherheit. Auch dort gibt es Geschäftschancen. Da muss man allerdings erwähnen, um solche Lösungen zu bauen, braucht es viel Vertrauen der Hersteller und Vertrauen bekommt man üblicherweise, wenn man schon Jahrzehnte in dem Markt ist. Also da sehe ich weniger Chancen für Quereinsteiger als für Einsteiger, die aus der Security-Branche kommen, aber aus anderen Bereichen. Also Beispiel, wenn Sie Cybersicherheitschips für Handys herstellen, also Hardware-Security-Module, und Sie passen diese Security-Module an, dass Sie die typischen Temperaturbereiche auch in Autos beherrschen, dann wäre das ein interessanter Anwendungsfall. Also Sie kennen vielleicht Ihr Handy, wenn Sie beim Skifahren sind, das rausholen, ist plötzlich die Batteriekapazität weg und es wird ganz langsam, ja, weil ein Handy nicht für diese Temperaturen ausgelegt ist und entsprechend funktioniert schlecht. Aber unsere Autos, die fahren ja in der Sahara und die fahren auch in Sibirien. Das heißt, sie haben dort wesentlich größere Bereiche, in denen das funktionieren muss, auch im Motorraum und in der Nähe der Batterie, wo es sehr warm werden kann.
Ja, dann haben die Automobilhersteller doch ein bisschen recht. Sie sind speziell.
Die sind schon so speziell. Ich habe nie behauptet, dass es nicht auf diese Anforderungen ankommt. Also Cybersicherheit in dem Sinn ein langweiliges Gebiet, weil bei uns tut sich so selten was. Quantum-Algorithmen, also Postquantum-Kryptographie, wurde schon zu meinem Studium geredet und ich bin jetzt 50 Jahre alt. Das ist also eine Weile her. Was die Cybersicherheit spannend machen, sind immer die Rahmenbedingungen. Und da unterscheidet sich dann, ob ich eine Cybersicherheit von Zug mache und von Auto natürlich. Und man muss diese Rahmenbedingungen sehr gut verstehen, um in dem Business eben Geld machen zu können.
Aber nichtsdestotrotz heißt es mal, schaut euch um, was um euch herum so passiert und schon gemacht wird und adaptiert.
Ich habe vor 10 Jahren eine Konferenz gegründet, das Cybersecurity in Cars Symposium, damals in München im Werk 1. Und da ging es da genau darum, die Security-Menschen zusammenzubringen mit den Automotive-Menschen und damals auch noch die KI-Leute mit den Leuten, die das autonome Fahren bauen wollen. Also 10 Jahre her. Und das war ein extrem spannender Austausch, dass auch die Wissenschaft diese Randbedingungen versteht, die so wichtig sind, wenn man eben in Autos arbeitet. Also Cybersicherheit für Autos zu machen, ist angewandte Forschung pur.
Ich kann mir vorstellen, dass damals wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen war, die unterschiedliche Sprache, oder?
Ja, genau, also verschiedene Fachbereiche, die zusammenkommen. Deswegen hieß es ja auch Computer Science, also wirklich Informatik. Das war eine ganz neue Idee, dass man die Informatik braucht. Waren tatsächlich aber bei der ersten Konferenz über 100 Leute da. Habe ich mit einer Dame von BMW zusammen organisiert. Also wir hatten große Netzwerke, um die Leute auch zusammenzubringen. Und heute gibt es die Konferenz immer noch, ist aber inzwischen eine internationale Konferenz auf einer internationalen Cybersicherheitskonferenz. Da hat sich wir sind nach oben gefallen.
Also erfolgreich. Ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage, und zwar in der Cybersecurity. Die spielen ja Regularien schon eine große Rolle. Welche regulatorischen Anforderungen sollten Unternehmen im Fahrzeug- und Mobilitätsumfeld konkret auf dem Radar haben?
Es gibt zwei wichtige Normen. Das eine ist die UNECE R155, die ich vorher schon erwähnt hatte, die R155, die eben das Cybersecurity Management System eines Unternehmens vorschreibt. Und auch wie die Cybersicherheit zu machen ist, insbesondere auch Cybersicherheit über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs hinweg. Und zwar bis kein Fahrzeug dieses Fahrzeugtyps mehr auf der Straße ist.
Aber ich verstehe Sie richtig, das ist jetzt ein Regularium für die Automobilhersteller, richtig?
Genau.
Gibt es auch welche für die Anwender?
Nein.
Nein.
Maximal, wenn Sie Umbauten machen. Also wenn Sie Beispiel gilt auch für Anhänger an LKWs und Sie kaufen jetzt so einen Anhänger und rüsten ihn dann um, zum Beispiel einen Kühlanhänger. Wenn mindestens ein Steuergerät, also ein Computer drin ist, dann müssen Sie sich auch drum kümmern. Mhm. Oder Mittelständler, die behindertengerechte Umbauten machen. Auch die müssen die UNECE R155 einhalten, wenn sie tatsächlich elektronische Einbauten machen, also nicht rein mechanisch.
Sind dann solche Regularien auch innovationshemmend? Oder sehen Sie es als Push?
Die R155 war so dringend nötig, das kann man gar nicht sagen, denn die Branche hat es 20 Jahre nicht auf die Kette bekommen, hier eine Lösung zu finden. Es war lange absehbar, dass eben Cybersicherheit ein Problem ist für Fahrzeuge. Es gab den bekannten Jeep-Hack damals, wo eben gezeigt wurde, wie man einen Jeep komplett fernsteuern konnte auf der Autobahn. In Amerika war das von Professor Miller. Und das war im Endeffekt der Weckruf. Davor hat man sich mit sowas wie Wegfahrsperren beschäftigt oder elektronischer Türöffner. Man hat das Problem, das Ganze immer sehr klein gesehen. Hm. Immer eine Funktion. Und Cybersicherheit ist aber eigentlich ein Systemaspekt. Man muss das übergreifend betrachten. Und der Gesetzgeber oder beziehungsweise die UN in dem Fall war sehr, sehr genau, was man alles betrachten muss. Also man hat der Automobilbranche sehr, sehr wenig Möglichkeiten gelassen, rauszukommen. Zum Beispiel gibt es einen Anhang zu dieser Norm, in der drin steht, welche Angriffe man auf jeden Fall betrachten muss. Das heißt, man kommt nicht einfach raus, indem man sagt, dieser Angriff ist unrealistisch, sondern da gibt es eine Liste von Angriffen, die muss man sich auf jeden Fall anschauen. Von daher Innovationstreiber auf jeden Fall. Und in dem Fall geht es ja auch um den Schutz der Gesellschaft. Autos sind nicht ganz ungefährlich und Lieferketten sind wichtig, das haben wir ja gelernt. Entsprechend würde ich schon sagen, dass es hier Innovationen sehr, sehr stark vorantreibt.
Was auch wieder weitere Chancen für die Unternehmen birgt.
Genau, wichtig ist eben der Austausch darüber. Man darf die Unternehmen nicht allein lassen mit diesen Vorgaben. Und da ist es ja schön, dass es Plattformen wie Bayern Innovativ gibt, die eben genau dort Austauschplattformen bieten. Ich habe auf diesen Plattformen, wir haben sie oft zu Besuch bei uns an der Technischen Hochschule Ingolstadt, und wir hatten dort auch sehr, sehr interessante Partner kennengelernt.
Das freut mich.
Ausblick.
Jetzt würde ich ganz gern zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn Sie jetzt auf die nächsten 5 bis 10 Jahre blicken, sagen wir mal 10. Welche Angriffsszenarien werden heute noch unterschätzt?
Ja, die hybriden Bedrohungen sind, glaube ich, die mir gerade am meisten im Magen liegen. Die werden sich weiterentwickeln. Und dann werden sich die Angriffe natürlich weiterentwickeln, genauso wie sich die Technologie weiterentwickelt. Wir sehen zum Beispiel, dass Plug-and-Charge kommt bei Elektrofahrzeugen. Das heißt, dass Ihr Auto automatisch abrechnet. Das sehen wir vielleicht an anderen Stellen auch. Und da liegen natürlich Abrechnungsinformationen im Fahrzeug. Und wenn man an die Abrechnungsinformationen rankommt, dann kann man entsprechend Betrug begehen. Und das ist ein attraktives Ziel, also wird es dafür auch einen Angriff geben. Und das zweite System, das in Zukunft wahrscheinlich mehr angegriffen wird, ist das autonome Fahren, sobald wir eben da weit genug sind und es dafür ein Geschäftsmodell gibt. Also die Angreifer sind heute auch sehr stark geschäftsmodellorientiert. Es sind nicht mehr die Hobby-Hacker, da haben wir an Hochschulen noch ein paar Leute, wir veröffentlichen aber unsere Sachen und helfen den Herstellern, die Probleme zu beseitigen. Und die anderen Angreifer, die dort draußen sind, die haben immer eine Motivation dahinter, warum sie es tun, und das ist meistens Geld oder eben staatliche Angreifer.
Und wenn wir jetzt lösungsorientiert denken, was muss ich denn technisch und organisatorisch ändern, damit immer stärker softwaredefinierte Fahrzeuge resilient gegenüber oder sagen wir mal resilienter gegenüber Cyberangriffen werden?
Also von den Prozessen sind wir auf dem richtigen Weg. Bedient man einfach nur den Prozess, man muss den Prozess haben. Man muss jetzt noch 3-4 Iterationen drehen, um diese Prozesse auch zu verbessern, dass das beste Schutzergebnis rauskommt. Aber ich denke, da ist unsere Industrie auf dem besten Weg in diesem Bereich. Von der Technik her wäre es schön, wenn sich der Plattformgedanke bei Cybersicherheit auch durchsetzt. Denn Cybersicherheit ist eigentlich ein Systemaspekt, ein Qualitätsaspekt eines Gesamtsystems. Das heißt, man braucht diese übergreifende Sicht. Und am besten funktioniert das mit einer Plattformstrategie, wo man sagt, wir haben einen Werkzeugkasten für eine Plattform, aus dem wir die Sicherheitsmechanismen standardisiert rausnehmen können. Wir haben zum Beispiel in Ingolstadt die Cariad sitzen, die entwickelt eben für die gesamte Volkswagen-Gruppe Software. Und es wäre schön, wenn die entsprechend das Security-Toolkit erstellen würde für Gesamt-Volkswagen, weil dann hat man genügend Fahrzeuge, die es betrifft. Dann lohnt sich der Aufwand, den man hier investiert, und man schützt eben relativ viele Fahrzeuge. Und der große Vorteil auch dieser Plattformgedanke, das Baukastenprinzip ist bekannt. Zwar auf mechanische Weise in Fahrzeugen, aber er ist bekannt. Und deswegen kann man den, glaube ich, sehr, sehr gut auch für Cybersicherheit umsetzen. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass Fahrzeuge ähnlich sicher sind wie mein Handy. Das heißt, eine starke Unterstützung haben, die aus der Hardware herauskommt. Ist nicht ganz einfach, solche Chips zu entwickeln, aber es gibt durchaus welche am Markt. Und schließlich, der Quantencomputer ist nicht mehr weit weg. Damit haben wir viele, viele neue Angriffe auf die Cybersicherheit. Wir wissen heute, dass die kommen werden. Zukünftige Systeme müssen bereits geschützt sein, also Post-Quantum-Kryptographie beinhalten oder zumindest die Fähigkeit haben, geupdatet werden zu können.
Sonst fangen wir wieder von vorne an
und da haben wir eben das Problem. Üblicherweise sind die Computer in Fahrzeugen spitz auf knapp genäht. Das heißt, man hat genauso viel Rechenkapazität, wie man benötigt, und nicht mehr. Auch den Fehler haben schon andere gemacht. Beispiel die Hersteller von Routern. Damals, als WLAN ganz neu war, haben die Hersteller von Routern die Chips in den Routern so schwachbrüstig gebaut, dass die Security gerade funktioniert hat. Und dann, als dann nach ein paar Monaten dieser Security-Algorithmus gebrochen war und man einen besseren brauchte, konnte man den auf vielen Routern nicht einspielen. Das heißt, die Leute hatten Geräte gekauft, die sie gleich wieder wegschmeißen konnten. Weil die Benutzer das natürlich nicht tun, hat man eine schlechte Ausweichlösung gefunden, die dann auch relativ schnell gehackt wurde. Und bei einem Router für 300 Euro ist das vielleicht noch okay, bei einem Auto für 60.000 Euro ist es eben nicht okay. Das heißt, hier muss man den entsprechenden Computer vorsehen, dass das auch funktioniert und auch noch in 10 Jahren funktioniert. Denn der Fokus, oder auch in 20 Jahren funktioniert, ich hatte es vorher gesagt, die neuen Zulassungsvorschriften erfordern, dass über die gesamte Lebenszeit eines Autos, und wir haben sehr, sehr alte Oldtimer, dass über die gesamte Lebenszeit eines Autos die Sicherheit noch gewährleistet wird.
Wenn ich jetzt mal einen Blick auf Bayern werfe, kann denn Bayern im Bereich Automotive Cyber Security eine ähnliche Rolle einnehmen wie bei klassischer Fahrzeugtechnik? Und wenn ja, wodurch? Also durch Forschung oder eher industrielle Stärke oder Netzwerke oder Regulierungskonzepte oder allem?
Das Schöne ist, wir haben alles in Bayern schon. Also Bayern hat wie immer sehr, sehr gut vorgesorgt. Wir haben starke Cybersicherheit-Netzwerke. Ich nehme mal als Beispiel das Sicherheitsnetzwerk München. Wenn ich mich richtig erinnere, um die 100 Unternehmen in dem Bereich. Auch aus vielen Bereichen. Das heißt, wenn Sie als Automobilhersteller einen Partner brauchen, werden Sie den da sicher finden. Wir haben große Unternehmen wie Rot und Schwarz, G&D und unglaublich viele innovative Mittelständler. Jetzt sind wir in Bayern nicht nur auf München zentriert. Also in Regensburg gibt es zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Cluster in diesem Bereich. Bei Cybersicherheit sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir sind im Automotive-Bereich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben die richtigen Hebel. Wir haben zwei OEMs in Bayern, eins in München und eins in Ingolstadt. Wir haben in Ingolstadt auch die Softwareerstellung der Volkswagen-Gruppe. Also auch da stehen wir super da. Und in Bayern sind wir unglaublich gut vernetzt. Bayern Innovativ, auch wieder ein schönes Beispiel, bietet ja zwei Plattformen, die Mobilitätsplattform und die Cybersecurity-Plattform. Dann auch die Hochschulen sind natürlich sehr gut vernetzt. Wir haben zum Beispiel an unserer Hochschule den KI-Mobilitätsknoten im Bereich KI, wo wir eben mit ganz vielen anderen Hochschulen auch zusammenarbeiten. Es gibt eigene Förderprogramme, bayerische Förderprogramme, die die angewandte Forschung eben unterstützen. Ich glaube, gerade die angewandte Forschung ist im Automotive-Bereich sehr, sehr interessant, dieses System Auto sehr, sehr gut verstanden hat. Und das hat auch geholfen abzufedern, dass die Bundesfördermittel für Autos unter der Regierung jetzt nicht so prall waren und auch bei einem Regierungswechsel immer eine gewisse Zeit dauert, bis wieder neue Förderausschreibungen rauskommen. Das ist vielleicht die größte Gefahr. Gerade die Fachhochschulen forschen viel in diesem Bereich, also die ehemaligen Fachhochschulen, jetzt Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir haben keine Grundfinanzierung. Das heißt, wir haben keine festen Mitarbeiterstellen, sondern unsere Finanzierung kommt eben aus Förderprogrammen. Und wenn da über 3 bis 5 Jahre Flaute herrscht, es keine Förderprogramme gibt, dann stirbt uns relativ viel Know-how. Das ist sicher eine Sache, die müssen wir verhindern.
Aber ich entnehme dem trotzdem, dass Bayern wahrscheinlich auch im Vergleich zu anderen Bundesländern schon sehr, sehr gut dasteht.
Ja, also wir haben uns das gerade genauer angeschaut, weil wir eben ein Automotive Cybersecurity Cluster beantragt haben. Es gibt noch ähnliche Infrastrukturen in Norddeutschland, in Wolfsburg und in Süddeutschland, in Stuttgart natürlich, auch mit starken Zulieferern. Die Zulieferer hatte ich gar nicht erwähnt, also sowas wie Conti zum Beispiel. Auch da haben wir relativ viele davon. Also von daher, ich sehe 3 Hotspots in Deutschland für die Automotive-Entwicklung. 1 im Norden und 2 in Süddeutschland. Die Süddeutschen sind auch sehr gut vernetzt. Und wir in Ingolstadt natürlich, da wir zum VW-Konzern gehören, auch mit dem norddeutschen Cluster, wir haben die besten Ausgangschancen, die man sich vorstellen kann.
Das ist schön zu hören.
Die Frage zum Schluss.
Welche Forschungslücke im Bereich Automotive Cybersecurity möchten Sie persönlich am schnellsten schließen?
Ich beschäftige mich oft mit den vergessenen Systemen, nenne ich es. Ich beschäftige mich mit den Systemen, die tief verbaut sind im Auto, aber Cybersicherheitsimplikationen haben. Beispiel aktuell Batteriemanagementsysteme. Batteriemanagementsysteme sind die Systeme, die die Batterie steuern in einem Auto. Die Batterie ist ein großer Wertgegenstand in einem Auto und auch ein gefährliches Ding, weil sie eben auch brennen kann. Das heißt, man sollte sich diese Systeme genau anschauen. Wird nicht so häufig gemacht, weil sie schwer zu erreichen sind. Und weil sie auch, wenn sie ja das Batteriemanagementsystem im realen Betrieb arbeiten, auch immer Hochvolttechnik haben, weil die Batterie dranhängt, eine entsprechende Brandgefahr haben. Und das ist so mein Schwerpunkt, dass ich mir eben solche Systeme anschaue und die Verbindung dieser Systeme in die Außenwelt anschaue, also das gesamte Ladeökosystem. Da haben wir sicher einen Forschungsschwerpunkt drauf, sind wir auch in 5 oder 6 europäischen Forschungsprojekten sehr, sehr aktiv. Das Know-how gibt es in Europa auch nur einmal.
Bei Ihnen?
Bei uns, ja. Entschuldigung, 2-mal in Deutschland. Ich sollte meinen Kollegen Christoph Kraus auch noch erwähnen. Genau, das ist das eine Thema, das mich stark beschäftigt. Und das andere Thema, das uns stark beschäftigt, ist tatsächlich ein prozessorales Thema, wie man bewertet, welche Bedrohungen für ein Fahrzeug wirklich relevant sind und wie sehr da eine Verzerrung durch, wer die Analyse macht, eine Rolle spielt. Diese Methodik heißt TARA oder Threat Assessment and Risk Analysis und die hängt stark davon ab, haben wir festgestellt, welche Ingenieure diese Analyse machen. Es gibt zum Beispiel einen Gender Bias, das heißt, unterschiedliche Geschlechter beurteilen Risiken unterschiedlich. Es gibt aber auch einen Bias, wo die Ingenieure, also was für eine Ausbildung die Ingenieure genossen haben. Also es ist mehr ein Elektrotechniker, es ist mehr ein Informatiker. Und wir stellen uns dann die Frage, wie können wir solche Prozesse, weil sie so wichtig sind, die Probleme zu identifizieren und weil sie auch für die Zulassung wichtig sind, wie können wir solche Prozesse objektiver gestalten, sodass sie trotzdem noch effizient durchführbar sind. Und das dritte Thema beschäftigt mich seit 2016, der Hackbot. Wir wollen ein System bauen oder wir haben ein System gebaut, das automatisiert Autos hackt. Wir haben anfangs noch langweilige, traditionelle künstliche Intelligenz verwendet, die den Vorteil hat, dass nachvollziehbar ist, was rauskommt. Sogenannte Ontologien haben wir in der Fahrzeugforensik verwendet, um zu analysieren, was ist denn mit einem Fahrzeug passiert. Use Case waren zum Beispiel Garantiefälle bei einem großen OEM. Die Frage, wurde das Auto ordentlich eingefahren? Oder ist da jemand von Anfang an 180 gefahren und deswegen ist der Motor kaputt? Oder Fragestellungen, die jetzt auch immer wieder aufkommen, auch vor Gericht. Hat der Autopilot den Fahrer in den Unfall gelenkt oder hat der Fahrer aufs Gas getreten und den Autopiloten ignoriert? Solche Fälle mit KI zu untersuchen, das war der Anfang, den wir gemacht haben. Und jetzt verwenden wir natürlich auch große Sprachmodelle, um eben diese Security-Tests zu automatisieren. Und das Letzte, woran wir arbeiten, ich habe eine relativ große Forschungsgruppe.
Und viele persönliche Wünsche, wie ich merke.
Und viele persönliche Wünsche und viele Interessen, ja. Aber wir haben ja auch, also wer sich dafür interessiert, kann ja mal meine Veröffentlichung lesen. Da haben wir das sehr, sehr ausgebreitet. Wir haben kürzlich ein Innovationszentrum Fahrzeug Fahrzeugforensik eröffnet, wo wir uns eben mit dem Thema beschäftigen, wie kann man auch digital Unfälle besser untersuchen. Da gibt es einen großen Bedarf in Deutschland. Das wird heute noch sehr, sehr analog gemacht, also Bremsspuren, wie Metall verbogen ist, eine Luftaufnahme von dem Standort. Und wir fragen uns eben, wie viel können wir denn noch aus den Fahrzeugen sinnvoll auslesen? Und zwar nicht nur aus dem Infotainment-System. Also Beispiel, Airbags speichern im Zeitpunkt des Unfalls sehr, sehr viele Informationen. Die muss man nur geeignet auslesen können. Da wird zukünftig hinzukommen die Untersuchung von Autopiloten, weil immer die Frage sein wird, ob der Autopilot einen systemischen Fehler hat. Also Beispiel, bei Tesla ist es bekannt, es gibt gewisse Orte, da legen sie einfach eine Vollbremsung hin, weil sie eine Situation falsch einstellen. Da gibt es einen Tunnel in Hamburg, da ist das üblich, ist auch schon bekannt. Um solche Dinge erkennen zu können und nachweisen zu können ja im Endeffekt für Gerichte später auch interessant sein, weil es um Schadensersatzforderungen geht. Und dafür muss man eben Know-how aufbauen. Das ist das, was wir gerade angehen. Und ganz spannend ist, ich habe jetzt zwei Damen, die eben das mit, also zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die sich das Ganze mit künstlicher Intelligenz anschauen. Und zwar mit den neuen Methoden. Ich habe eine Mitarbeiterin, die sich das mit den klassischen Methoden anschaut. Und jetzt kriegen wir noch aus Mexiko eine Mitarbeiterin, die für ein halbes Jahr bei uns ist, eine Gastwissenschaftlerin, und die wird sich mit mathematischen Methoden anschauen. Und dann werden wir die Methoden nebeneinander halten und insbesondere uns auch anschauen, die Beweisbarkeit, die Beweiskraft. Wie gut können wir diese Analysen, die wir machen, nachvollziehen? Das ist eine wichtige Auskunft, wenn man später vor Gericht ist, als Sachverständiger natürlich.
Also ich merke schon, das Thema Cybersecurity ist ein unglaublich weites Feld. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Hof, für das Gespräch. Es war sehr, sehr aufschlussreich und es hat gezeigt, Cybersecurity im Fahrzeug ist längst kein Randthema mehr.
Ja, ich möchte mich bedanken für die Einladung zu diesem interessanten Podcast und ich möchte Bayern Innovativ auch besonders danken, weil sie mir als junger Professor sehr, sehr stark geholfen haben, mein Netzwerk in Bayern auszubauen. Ich komme ursprünglich nicht aus Bayern. Ich wurde dann an die Technische Hochschule Ingolstadt berufen. Und wenn man noch niemanden kennt, dann ist Bayern Innovativ sicher der richtige Punkt, um anzufangen. Ich habe bei Bayern Innovativ, bei ihren Veranstaltungen, unglaublich viele interessante Leute kennengelernt und geschätzte Projektpartner, mit denen ich jetzt schon einige Projekte gemacht habe.
Das freut uns sehr und so soll es sein. Mit jeder neuen Software wächst nicht nur der Komfort für den Nutzer, sondern auch die Verantwortung und die Komplexität der Herausforderungen. Gerade durch neue Technologien und durch den zunehmenden Einsatz von KI. Umso wichtiger ist es, Sicherheit von Anfang an zu denken, technisch, organisatorisch, strategisch. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen möchten, wie die Entwicklung von Cybersecurity voranschreiten wird, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast Innovation Leben bei Spotify oder Apple Podcast. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie innovativ. Ich bin Barbara Groll und das war Fokus Zukunft, ein Format von Innovation Leben, dem Podcast der Bayern Innovativ.